Krieg, Kontrolle, Digitalisierung. 2029 als Schicksalsjahr für Europa. Impfzwang kommt. Deutschland hebt mit IGV-Gesetz körperliche Unversehrtheit auf. Und der digitale Euro ist die neue Waffe gegen das Volk. Cornelia Kirchweger im Interview des Tages. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Ob von Politikern oder Militärs, immer wieder fällt die Jahreszahl 2029. Bis dahin sollen wir kriegsbereit sein. Bis dahin will etwa Großbritannien eine digitale Identität einführen. Und nun wurde bekannt, 2029 soll auch der digitale Euro Realität sein. Ist das alles nur Zufall oder Teil eines ausgeklügelten Planes? Vor allem der digitale Euro könnte unser Leben verändern. Und das nicht zum Positiven, meinen jedenfalls Kritiker. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Der digitale Euro kommt, wenn es nach der Europäischen Zentralbank geht. In einem neuen Fortschrittsbericht hat sie vor wenigen Tagen den Übergang zur nächsten Einführungsphase erklärt. Das Ziel ist dabei klar formuliert. Das gesamte Eurosystem sollte im Jahr 2029 bereit für eine potenzielle erste Ausgabe des digitalen Euro sein. Schon 2027 sollen erste Transaktionen möglich werden. Doch Einwände gibt es selbst im EU-Parlament. Sogar aus der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und ÖVP gehören. Ihr Protest richtet sich jedoch nicht gegen den digitalen Euro an sich, sondern gegen die mangelnde Beteiligung privater Banken am Projekt. Die wirklich grundlegende Kritik kommt von anderer Seite. Denn Skeptiker wie die bulgarische Abgeordnete Rada Lajkova befürchten, der digitale Euro könnte zum Instrument totaler Kontrolle werden. Sogar ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild sei denkbar. Ein System, in dem Zahlungen blockiert werden können, wenn jemand sich politisch falsch verhält. Die EZB weist solche Vorwürfe zurück. Lajkova von der EU-kritischen Partei Wiedergeburt warnt, dass sogenannte Smart Contracts, also programmierbare Nutzungsbedingungen, genau dafür verwendet werden können.
Smart Contracts oder solche Transaktionen, die an Bedingungen geknüpft werden, das ist wirklich kritisch, weil in der technischen Verfassung dieser digitale Euro werden die Smart Contracts wirklich eingeführt und solche Sachen wie Impfstatus, Standort oder CO2-Limit, das ist technisch möglich, diese Bedingung in den Smart Contract aufzunehmen.
Wie aber stehen die Menschen zum digitalen Euro? Eine Bundesbank-Umfrage zeigt, Deutschland ist gespalten. Etwa die Hälfte der Befragten würde ihn nutzen, die andere Hälfte lehnt ihn ab. In Österreich deuten mehrere Umfragen auf eine ähnliche Stimmung. Doch viele dürften gar nicht wissen, was wirklich dahinter steckt. Denn in der Umfrage wurde der digitale Euro als digitale Form des Bargeldes bezeichnet, ein Begriff, der fälschlich Anonymität suggeriert. Kritiker sehen im digitalen Euro auch den nächsten Schritt in Richtung Abschaffung des Bargeldes. Bereits heute haben Länder wie Frankreich, Italien und Polen strikte Bargeldobergrenzen eingeführt. Ab 2027 will die EU folgen. Offiziell betonen EU-Kommission und Europäische Zentralbank, niemand wolle das Bargeld abschaffen. Doch in der Realität verschwindet es Schritt für Schritt. Das bestätigt auch Rada Lajkova aus eigener Erfahrung in Brüssel.
Im Ausschuss hier in Brüssel für Wirtschafts- und Währungsfragen wird uns erzählt, dass es aber auf die Verbraucher zurückzuführen, weil die bevorzugen, das einfach digital zu zahlen. Also es ist ganz gefährlich als Entwicklung, weil wir gehen in so eine Richtung wirklich Bargeld abschaffen und digitaler Euro angeknüpft an digitale Identität. Also die sprechen, dass die verschiedenen Möglichkeiten der Verfolgung der Transaktionen oder die verschiedenen, auch Überwachungsszenarien nicht wahr werden, beruhigen uns nicht, weil wir einfach hier die Realität sehen.
Richtig Fahrt aufnehmen hat diese Entwicklung während der Corona-Politik. Damals galt Bargeld plötzlich als Gesundheitsrisiko. Das Ergebnis war ein massiver Rückgang der Nutzung. In Österreich sank der Bargeldanteil zwischen 2019 und 2022 um 10%, in Deutschland sogar um 17%. In anderen Ländern wie der Slowakei und den Niederlanden war der Rückgang geringer, doch dort wurde Bargeld ohnehin bereits deutlich weniger genutzt. Zu den Kritikern der geplanten Einführung des digitalen Euro zählt auch der Aktivist Martin Rutter. Im Gespräch mit Auf 1 erklärt er, warum er in der geplanten Digitalwährung einen weiteren Schritt hin zu einem Kontrollsystem nach chinesischem Vorbild sieht.
Erstens, er ist deswegen gefährlich, weil er bei einer politischen Institution, der EZB, angesiedelt ist. Zweitens, Politiker, die ja diese EZB regieren, haben dann Einblick in jedes einzelne Bankkonto, können dieses Geld programmieren, können sagen, es zählt zum Beispiel nur 365 Tage, dann verliert es an Wert. Oder zusammen mit den 15-Minuten-Städten, den Freiluftgefängnissen, kann man hergehen und kann sagen, innerhalb dieses Gebiets zählt es, außerhalb des Gebietes zählt es zum Beispiel nur die Hälfte. All diese Beispiele gibt es in China schon. Ja, China das Vorbild für die Globalisten. Also man muss wirklich die Augen aufmachen und sich schützen davor, dass der größte Raubzug der Geschichte vor der Tür steht.
Welche weiteren Angriffe auf unsere Freiheit folgen könnten, erfahren Sie im gesamten Gespräch mit Martin Rutter unter www.auf1.tv. Im Windschatten der Digitalisierung soll der gläserne, total überwachte Bürger endgültig zur Realität werden. Nur konsequente Aufklärung und freie Information können dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Genau dafür steht Auf 1, unabhängig und kritisch. Doch damit wir diese Arbeit aufrechterhalten können, verehrte Zuseher, brauchen wir Ihre Unterstützung. Wie Sie dabei helfen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Auch in Österreich treibt ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll die Digitalisierung voran. Sein Ziel, bis 2030 soll jeder Bürger eine digitale Identität erhalten. Übrigens führte Prölls erste Auslandsreise im Mai 2025 nach Israel, das Land mit besonders fortgeschrittener Überwachungstechnologie. Laut Bundeskanzleramt standen Erinnerungskultur und Holocaust-Gedenken im Mittelpunkt. Doch eine parlamentarische Anfrage zeigt, der wahre Fokus lag auf Kontakten zur israelischen Cyber- und Tech-Industrie. So besuchte er verschiedene Hightech-Parks und Cybersicherheitszentren. Brisant, auch das Cyberunternehmen Dream Security von Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat einen Sitz in Israel. Dieses könnte für künftige Überwachungsprojekte in Österreich und Europa dienen. Doch das Sekretariat von Pröll bestreitet auf Nachfrage jeden Kontakt mit den betreffenden Unternehmen und verneint Folgegespräche. Laut Anfragebeantwortung seien auch keine Aufzeichnungen der Gespräche geführt worden. Das wirft gerade bei sicherheitspolitisch derart heiklen Themen ernste Fragen nach der Transparenz auf. Es war ein ungewöhnliches Treffen zweier politischer Urgesteine. Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD, und Dieter Dehm, langjähriger Politiker der Linken, saßen am Donnerstag gemeinsam auf der Bühne. Im Rahmen der Potsdamer Gespräche präsentierten beide ihre neuen Bücher und sprachen über ein Verhältnis, das seit Jahrzehnten von politischem Streit, aber auch Respekt geprägt ist. Schon in den 1980er Jahren standen sich beide in Frankfurt am Main gegenüber. Gauland war damals CDU-Politiker, Dehm Aktivist der Westdeutschen Friedensbewegung. In Potsdam entdeckten sie Verbindendes. Aber mit Blick auf die einstigen grünen Ikonen Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit gingen die Meinungen auseinander.
Leute wie Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit waren gebildete Leute. Das muss ich einfach zugeben. Und von daher hat man es mit anderen Menschen zu tun gehabt.
So vielen Jahrzehnten haben wir doch jetzt einen erheblichen Dissens, lieber Herr Gauland, was den Bildungsgrad von Joschka Fischer anbetrifft. Der war ja mein Gegenkandidat im Wahlkreis 140 in Frankfurt. Und ich kenne ihn wirklich gut. Ich habe auch viel dazu beigetragen. Könnte ich mir heute die Haare raufen, dass es diesen Minister Fischer, dann Holger Börner, gegeben hat.
Doch der Abend drehte sich nicht nur um die Vergangenheit. Denn Dieter Dehm sucht heute neue Bündnisse über alte Lagergrenzen hinweg für eine Renaissance der Friedensbewegung. Ein Anliegen, das auch Lars Hünig, AfD-Landtagsabgeordneter und Organisator der Veranstaltung, teilt.
Im Zeitalter von Gefahr des Dritten Weltkrieges müssen wir gemeinschaftlich für Frieden einstehen. Und da darf es gar keine Rolle spielen, ist das linker und rechter. Abgesehen davon halte ich Dieter Dehm nicht für einen Querulanten, sondern für einen Freigeist. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen in der heutigen Zeit Freigeister, die über den Tellerrand hinausschauen. Wir schaffen es nur gemeinsam.
Gestern Abend hat die deutsche Bundesregierung die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO genehmigt. Und der betreffende Gesetzentwurf hat es in sich. In Artikel 2 heißt es wörtlich: Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, des Brief- und Postgeheimnisses und der Freizügigkeit eingeschränkt. Damit kommt nun der Impfzwang mit der Aufhebung der körperlichen Unversehrtheit ins Gesetz, wie es bereits im Corona-Jahr 2020 mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes erfolgt war. Außerdem kann die WHO nun jederzeit eine pandemische Notlage und entsprechende Maßnahmen vorschreiben. Bereits zum vierten Mal findet an diesem Wochenende das Corona-Symposium der AfD im Deutschen Bundestag statt. Das diesjährige Motto ist zugleich eine Forderung: Zeit für entschlossene Aufarbeitung und klare Worte. Genau das vermissen viele, auch im Parlament selbst. Denn bis heute gibt es dort keinen Untersuchungsausschuss, sondern nur eine Enquete-Kommission. Kann das Symposium diese Arbeit wirklich ersetzen? Aus Berlin berichtet Martin Müller-Mertens.
Nein, natürlich nicht. Das kann ein Symposium nicht leisten. Aber es geht hier auch um etwas anderes. Es geht darum, dass die Forderung nach Aufklärung, dass der Ruf nach Wahrheit unüberhörbar ist. Und zwar nicht irgendwo in einer Ecke, sondern mitten im Regierungsviertel, mitten im Deutschen Bundestag. Also dort, wo die Täter von 2020 und 2021 immer noch die Macht haben und nicht aufklären wollen. Das hat man gesehen, etwa in dieser Corona-Enquete-Kommission, wo Stefan Homburg, einem der Sachverständigen, anscheinend das Mikrofon abgestellt wurde, wo Lena Büchs sich nicht mehr erinnern kann, dass sie 2021 als Vorsitzende der Ethikkommission gesprochen hat. Aber auch Jens Spahn, er hat hier Macht als Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU. Und auch er hat anscheinend vergessen, dass er damals Bundesgesundheitsminister war. Hier anwesend in Berlin sind viele Fachleute rund um das Thema Corona, die zwei Tage ihre neuesten Ergebnisse präsentieren, auswerten, diskutieren wollen, die sich vor allem aber kennenlernen möchten, miteinander in den Dialog treten wollen. Denn das ist wohl das Entscheidende, weiter aktiv zu sein, weiter nach vorne zu gehen und eben nicht zuzulassen, dass die Forderung nach Aufklärung einfach immer leiser wird. Heute und morgen wird sie jedenfalls laut sein.
Einen weiteren Pharma-Deal hat nun US-Präsident Donald Trump abgeschlossen. Gestern, Donnerstag, hat er im Weißen Haus Vereinbarungen mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly und dem dänischen Produzenten Novo Nordisk getroffen. Auch diese treten nun der Arzneimittelplattform Trump Rx bei, auf der Medikamente künftig deutlich günstiger erhältlich sein sollen. Diesmal handelt es sich um die umstrittenen Abnehmspritzen und Pillen, die beide erhebliche Nebenwirkungen aufweisen können, wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Leberschäden. Doch Trump betonte, mit diesen Präparaten Leben retten und die Gesundheit von Millionen Amerikanern verbessern zu wollen. Zuvor hatte er bereits Deals mit den Herstellern der mRNA-Spritzen Pfizer und Moderna getroffen. Ein brisanter Fall im Deutschen Bundestag zeigt auf, wie politische Zensur auch in den Parlamenten Einzug hält. Die Bundestagsverwaltung hat dem AfD-Abgeordneten Matthias Helfferich verboten, das österreichische Magazin Freilich in einem Antrag als Quelle zu nennen, obwohl dessen Recherchen die Grundlage des Antrags bildeten. Begründet wurde das mit der Einstufung des Magazins als rechtsextremistisch durch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, kurz DÖW. Brisant: Auch weitere alternative Medien wie Auch auf 1 werden vom DÖW so eingestuft und könnten damit der Zensur im Bundestag zum Opfer fallen. Der betroffene AfD-Politiker Matthias Helfferich kommentierte den Vorfall gegenüber Auf 1.
Das ist natürlich ein Eingriff in das freie Mandat und wir als Opposition werden uns das nicht bieten lassen. Die AfD-Bundestagsfraktion und auch ich als Einzelabgeordneter werden uns dagegen wehren. Wir werden zunächst den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages damit beauftragen, die Rechtmäßigkeit dieser Zensurmaßnahme durch die Bundestagsverwaltung überprüfen zu lassen. Und auch ich werde überlegen, ob ich aufgrund der Freiheit des Mandats gegen dieses Vorgehen Klage erheben werde.
Binnen 48 Stunden erschütterten gleich zwei blutige Gewalttaten den Wiener Bezirk Otterkring. Am Mittwochabend wurden vor einem afrikanischen Lokal ein nigerianischer Wirt und ein Gast aus Ghana von vier arabischstämmigen Männern niedergestochen, offenbar im Zuge einer Schutzgelderpressung. Nur einen Tag später kam es unweit davon in einem türkischen Restaurant zu einer Schießerei zwischen Türken, Tschetschenen und Serben. Ein 33-Jähriger starb, ein weiterer Mann schwebt in Lebensgefahr. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Streit um eine Geldforderung in Höhe von 25.000 Euro. Beide Fälle zeigen, wie sich migrantische Gewalt mitten in Wien entlädt. Noch dazu stieß der Staatsschuss zeitgleich auf ein Waffenlager mit mutmaßlichen Hamas-Bezug. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huema kommentiert, Vorfälle wie diese sind längst keine Ausnahme oder Sensation mehr, sondern Alltag. Es ist die Banalität des Multikulturalismus. Sind Nahrungsergänzungsmittel ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit oder ein Geschäft der Pharmaindustrie? Dieser Frage widmet sich die aktuelle Sendung von Auf 1 Frontfrau Elsa Mittmannsgruber. Die Neurobiologin Dr. Heidi Wichmann gibt zu bedenken,
es ist halt auch häufig, dass wir sogar synthetische Stoffe jetzt in der Nahrungsergänzung zunehmend haben, die überhaupt nichts mit Nahrungsergänzung und natürlichen Quellen was zu tun haben. Ja, also zum Beispiel mein Vitamin D3 ist aus natürlichen Quellen, aus Algen. Man kann auch natürlich anderes kriegen, was dann eben irgendwie synthetisch hergestellt wird. Da wird dann auch oft gesagt, die Bioverfügbarkeit wäre besser oder dieses oder jenes. Aber die Langzeitwirkungen oder Kreuzreaktionen, also wie wirkt es untereinander? Ich würde mich da doch lieber auf die Intelligenz der Natur verlassen.
Doch andererseits müssten Mängel unbedingt behoben werden, sagt der Arzt und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls. So leiden in Deutschland etwa 80% der Bevölkerung an einem Mangel an Vitamin D. Doch auch mit Vitamin C oder Magnesium sei eine Vielzahl nicht ausreichend versorgt. Die kontroversielle Sendung Elsa auf 1, Nahrungsergänzung zwischen Gesundheit und Geschäft, finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit kommen wir zum heutigen Interview des Tages. Kontrolle, Überwachung, Sanktionierung, Existenzvernichtung, all das ist mit dem digitalen Euro ein Kinderspiel. Alle Zahlungsflüsse werden transparent, in Echtzeit. Person, Ort, Zeit, Einkauf. Ideale Daten für ein digitales Profil. Vom Bierkonsum über Medikamentenbezug bis zum Reiseverhalten, alles liegt dann offen. Der digitale Euro könnte auch ein Ablaufdatum haben, damit er schnell ausgegeben wird. Er könnte an den CO2-Fußabdruck gekoppelt sein oder mit der politischen Einstellung des Users. In China wird vorgezeigt, wie das geht. Die bisherigen Erfahrungen mit Zentralgeldprojekten in einigen Ländern sind nicht gerade berauschend. Und US-Präsident Donald Trump hat staatliche Digitalwährungen einfach verboten. Aus Datenschutzgründen und um die Freiheit der Amerikaner zu bewahren. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat interessante Details zusammengetragen. Ich begrüße Sie heute hier bei mir im Studio. Grüß dich, Cornelia. Schön.
Grüß dich, Stefan.
Dass du dir die Zeit nimmst. Also wir sprechen über dieses sehr interessante Thema, wo ja doch auch, glaube ich, viele noch nicht so richtig durchblicken, wie das dann in der Praxis da umgesetzt werden soll. Die Europäische Zentralbank beschleunigt jetzt die Umsetzung des digitalen Euro. Sie sei nur eine Ergänzung zum Bargeld. So verkauft man das Ganze uns. Wie funktioniert dann überhaupt dieses Zentralbankgeld? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also vorab möchte ich sagen, dass es im Grunde ein vom Steuerzahler finanziertes Experiment ist, ist nicht mehr. Es ist ja schon in mehreren Ländern gefloppt oder wird eben nicht so angenommen oder ist in einer langen Pilotphase schon. Und natürlich kann diese digitale Euro auch als Waffe gegen die Bürger eingesetzt werden. Was ist es? Es ist ein Zentralbankgeld von der Europäischen Zentralbank herausgegeben, kurz bezeichnet als CBDC, Central Bank Digital Currency, und ist eine digitale Form von Bargeld und soll auch als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden. Also ich kann damit einkaufen, aber ich kann damit auch meine Schulden begleichen. Mhm. Es ist keine Kryptowährung wie der Bitcoin, weil Bitcoin ist nicht zentral koordiniert und auch nicht zentral ausgegeben. Und es soll als freiwillige Ergänzung für Bargeld und für die Kartenzahlung dienen. Gilt nur im Euroraum. Und im Einzelhandel, das ist einer der Kritikpunkte, wozu man das überhaupt einführt, weil ja Online-Banking und so weiter und die Visa- und Mastercard-Zahlungen reibungslos funktionieren. Und es hat den gleichen Wert wie Bargeld. Wie wir wissen, Bargeld ist im Grunde eine Fiat-Währung, hat keinen Goldstandard mehr wie im Bretton Woods-System bis 1971. Und das heißt, sowohl dieser digitale Euro als auch das jetzige Geld hat im Grunde keine wirklichen Vermögenswerte hinterlegt. Mhm. Es basiert auf Vertrauen und weil halt nichts anderes da ist im realen Bargeldbereich. Und die EZB kontrolliert natürlich die Geldflüsse, weil sie das Geld ausgibt, ist sie auch verantwortlich dafür, hat die Kontrolle drüber. Es ist ja auch jetzt so, weil die EZB genehmigt die Ausgabe von Euro-Banknoten und Münzen. Die Nationalbanken in den einzelnen Mitgliedstaaten erzeugen die, drucken die und so weiter und sind für die Verteilung zuständig. Aber die EZB hat auch jetzt die Oberhoheit über unser reales Geld, über das Fiat-Geld. Und Länder, die keinen Euro haben, müssen den digitalen Euro nicht bereitstellen. Die Banken sind ja da in der Pflicht, die müssen das machen und auch beraten und Serviceleistungen anbieten. Und wie kriege ich jetzt den Digi-Euro? Ich gehe zur Bank, ich öffne eine App, das ist die digitale Wallet. Und dann fülle ich dieses Wallet auf mit digitalem Euro, also entweder verknüpft mit dem Bankkonto, dass ich hier Geld hinübertransferiere, oder wie auch angedacht, ich kann mit Bargeld mir digitalen Euro hinüber, also in die Wallet transferieren.
Da muss ich gleich mal fragen, es gibt tatsächlich auch einige Menschen, die eben kein Smartphone nutzen bis heute.
Ja.
Gibt es verschiedene Gründe für? Also ohne Smartphone geht's nicht, habe ich richtig verstanden?
Es geht
jetzt,
nicht,
ne?
Ohne Smartphone, weil es gibt zum Beispiel, das komme ich dann noch, eine heftige Diskussion, weil einige EU-Länder verlangen, dass dieser Digi-Euro auch offline funktioniert. Mhm. Das heißt, ob das jetzt mit nur die Bank abwickeln kann oder ob ich dazu unbedingt ein Smartphone brauche. Aber wie wir wissen, die digitale Identität funktioniert ja auch nur mit dem Smartphone. Und wird irgendwann verpflichtend sein, weil es gibt ja schon Leute, die Probleme haben, wenn sie diese digitale Identität nicht annehmen. Und wie gesagt, der Geldfluss funktioniert dann so von der Wallet direkt an den Händler. Also ich kaufe was, ich zahle direkt an den Händler, der muss natürlich Vertragspartner sein. Und ich umgehe so die Bank, weil die Bank ist dann nicht mehr der Vermittler. Und da gibt es eben auch die Kritik, dass die Banken da völlig ausgeschaltet werden, dass das die Bankgeschäfte massiv stören könnte und so weiter und so weiter. Da komme ich noch dazu. Und der digitale Euro ist kein Geldaufbewahrungsmittel, weil man kriegt keine Zinsen für ein Guthaben. Und jetzt in Diskussion ist, um die Banken hier nicht ihrer Geschäfte zu berauben, gibt es eine Haltegrenze in dieser Wallet. Jetzt wird diskutiert, maximal 3.000 Euro dürfen da drinnen sein, weil sonst man ja den Banken ihre Geschäfte wegnimmt, wenn man jetzt alles umsteigt auf digitalen Euro. Und laut Analyse würde das keine Einlagenabflüsse für die Banken bedeuten und auch die Bilanzen nicht betreffen. Man wird sehen, wie sich das dann in der Wirklichkeit abspielt.
Tja, das klingt für mich erstmal sehr unrealistisch alles, wie sicherlich für einige Zuschauer auch. Und dieses Projekt wird ja nach dem Motto, koste es, was es wolle, umgesetzt. So habe ich es zumindest jetzt mitbekommen, verschlingt sicherlich Unsummen.
Ja.
Gibt es dazu schon Zahlen?
Ja, es gibt Zahlen. Das sind geschätzte Kosten, aber auch schon reale Kosten, weil man arbeitet ja schon daran. Die Vorbereitungsphase dauerte 4 Jahre, ist jetzt abgeschlossen und jetzt beschleunigt die EU vor allem, die EU und auch die dänische Ratspräsidentschaft aktuell will den digitalen Euro mit aller Kraft schnell einführen. Je früher, desto besser. Was kostet es? Circa 1,3 Milliarden Euro bis zur Erstausgabe. Danach ab 2029 geschätzte Jahreskosten von rund 320 Millionen Euro Und die Banken im Euroraum haben Investitionskosten von ungefähr 4 bis 5,8 Milliarden Euro oder 1 bis 1,4 Milliarden Euro jährlich über 4 Jahre. Nur was sie investieren müssen, um dann praktisch die Service-Dienstleistungen für diesen digitalen Euro gewährleisten zu können. Sie müssen ja Bankomaten anbringen. Mhm. Man kann ja den Digi-Euro dann auch bei Bankomat abheben. Das ist ja sowieso ein grandioser Wahnsinn. Und an der Kasse, ich könnte jetzt auch zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt Bargeld von meinem Konto abheben und auf mein Wallet einzahlen. Das muss die Bank gewährleisten. Und es müssen ja Server bereitgestellt werden, die diese ganze Abwicklung als Plattform behandeln. Und die werden wahrscheinlich in 3 Regionen sein. Da gibt es jetzt schon Gespräche darüber. Riesenserver, die diese ganzen Daten verarbeiten.
Jetzt gibt's ja sicherlich den einen oder anderen, der auch schon, ich sag mal, mit Kryptowährungen arbeitet und dort investiert. Aktienanleger zum Beispiel oder Menschen, die in ETFs investieren. Gibt es da vielleicht irgendeinen Vorteil jetzt, wenn mit dem digitalen Euro, wie siehst du dieses Thema, ja, wenn also, ich da aktiv bin?
Laut meinen Recherchen und Informationen sehe ich überhaupt keinen Vorteil für die Bürger. Und der große Vorteil, den haben Staaten, Regierungen und die Europäische Zentralbank als zentrales Institut, Bankeninstitut der EU. Mhm. Denn es ermöglicht eine absolute Kontrolle in allen Lebenslagen, wenn ich jetzt bezahle. Mhm. Und die Politiker sagen, das Argument der Politiker und der EZB ist, dass die persönlichen Daten von Usern bei der EZB sicherer sind als bei den privaten Anbietern wie Mastercard, Visa Card, Western Union und so weiter. Mhm. Was natürlich schon impliziert, dass hier eine riesige Datenmenge produziert wird, die irgendwo gespeichert wird und mit der man sehr viel machen kann, wenn man will. Heute mit der KI kann ich das kategorisieren, wie ich will. Und warum gab's? Wie ist die Idee gekommen eigentlich? Die Idee kam, wurde beschleunigt ab 2019, weil da hat Facebook, heute Meta, wollte eine eigene Währung für seine 3 Millionen User einführen, und zwar die Libra. Und ist dann ein Flop geworden. Aber da sind dann die Staaten aufgewacht und haben gesagt, um Gottes Willen, da kann sich ja eine private Plattform eine eigene Währung schaffen. Und damit geht uns die Kontrolle über die gesamte Geldzirkulation, über das Einkaufsverhalten und so weiter, auch sogar über die Budgetlenkung geht uns verloren möglicherweise. Mhm. Und seither wird, also ich glaube, in über 135 Ländern arbeitet man an einer digitalen Zentralbankwährung, weil das der Auslöser war.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger sehen Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.